Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Meine letzte Predigt, das tun wir noch schnell ausblenden hier. Meine letzte Predigt, die ich bei euch hatte, das war am 31. Oktober 2010. Das ist ja auch schon eine Weile her. Ich habe nicht mehr Haare bekommen in dieser Zeit. Wie ein paar andere auch unter uns. Ich möchte euch mitnehmen in zwei Fragen, die Jesus gestellt hat. Und ich sage es jetzt schon am Anfang, dass nach meiner Predigt wir hier zwei Mikrofone parat haben und ich würde gerne mit euch dann noch ganz kurz ins Gespräch kommen zu dem. Also im Sinn von, was beschäftigt euch jetzt noch nach dem, was ihr gehört habt? Mit was sind ihr jetzt gar nicht einverstanden? Das darf man sagen. Oder was gibt es für Fragen, die bei dir zurückbleiben? Oder vielleicht auch eine Ergänzung irgendwann an einem Punkt. Also, dass ihr es jetzt schon wisst, dass dann nicht alle auf einmal auf das Mikrofon gumpen, sondern eins nach dem anderen. Das wäre schön, wenn wir dann noch einfach ein kurzes Gespräch miteinander haben zu dem Text und zu dieser Predigt. Ich möchte zuerst die beiden Abschnitte lesen, wo die beiden Fragen drin vorkommen. Und ich lade euch ein, dass wir aufstehen dazu. Mir geht es so, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, wenn ich aufstehe, so bin ich in einer Lesung ganz bewusst im Gottesdienst, wo nachher Predigt auch darum geht, dann hilft mir das nicht einfach so, ja, okay, mal schauen, was da kommt, ja, kennen wir ja schon, sondern es hilft mir, mich zu fokussieren und zu sagen, da stehe ich vor Gott, nicht nur in der Anbetung, wo einige von uns auch gerne stehen, sondern vor diesen Wort von Gott, in Ehrerbietung, aber auch in Erwartung. Was hat Gott wohl heute vor mit mir, mit diesen Wort? Also. Ist das die erste Folie? Denn eigentlich ist das... Habe ich eine Dummheit gemacht? Ja, schau jetzt. Jetzt kommt es gut. Die erste Frage von Jesus steht in einem kleinen Text im Johannes 1. Am folgenden Tag stand Johannes da, Johannes der Täufer, und zwei von seinen Jüngern waren bei ihm. Und als er Jesus vorbeigehen sah, da sagte er, seht dort das Opferlamm Gottes. Und die beiden hörten es und gingen Jesus nach. Und Jesus drehte sich um und er sah, dass sie folgten und er fragte, was sucht ihr? Der zweite Text. Johannes 21. Petrus drehte sich um und sah hinter sich den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. So wird der Apostel Johannes, nicht der Täufer, der Apostel Johannes bezeichnet im Johannesevangelium, den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. So wenigstens meinen die Meister, dass er gemeint ist damit. Und als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, was geschieht denn mit ihm? Und Jesus antwortete, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Ja, das ist das Wort von Gott für uns heute am 4. August 2019, für uns als Minoritätsgemeinde. Und ich lade dich ein, himmlischer Vater, dass du das Wort lässt lebendig werden für unser Leben, aber auch für die Gemeinde. Und wir brauchen dich und deinen Heiligen Geist, der uns übersetzt, was da geschehen ist in unser Leben, in unsere Gegenwart, in unsere Welt. Danke, Herr, wir sind vor dir, du bist da. Wir sind da in einer anbetenden und erwartungsvollen Haltung. Du sollst zum Zug kommen. Amen. Dürfen wieder Platz nehmen. Ja. Ich habe den Titel noch mal ein bisschen geändert und gesagt, Jesus, du stellst Fragen. Jesus, du stellst Fragen. Jesus stellt erstaunlich viele Fragen in den Evangelien. Wir sagen ja manchmal so, Jesus ist die Antwort auf all deine Fragen. Aber wenn man ein bisschen genau in den Text schaut, dann sieht man, dass er erstaunlich viele Fragen gestellt hat. Ich weiss nicht, ob euch ganz spontan eine in den Sinn kommt. Das ist jetzt ein bisschen ein Kaltstart, aber kommt die eine oder andere eine Frage in den Sinn aus den Evangelien, die Jesus gestellt hat? Jetzt natürlich abgesehen von diesen beiden hier. Hast du mich lieb? Und das fragt er den Petrus ganz kurz vor dieser zweiten Geschichte, die ich jetzt gelesen habe. Sehr schön. Und er stellt dir die Frage nicht nur einmal, er stellt sie dreimal. Hast du mich gern? Gibt es noch so eine? Wow, da kommen ganz viel. Ja, jetzt habe ich es nicht gehört. Nochmal, eins nach dem anderen. Wen sucht ihr? Willst du gesund werden? Fragt der Erklärte. Ja, also, was ist das für eine Frage, oder? Was sagt ihr, wer ich bin? Fragt er seine Jünger. Ja, sehr gut. Ja. Wir sagen ja manchmal vor allem dann, wenn etwas Schwieriges in unserem Leben passiert ist, also im Himmel habe ich dann schon mal ein paar Fragen an Jesus. Aber Jesus hat den Menschen so viele Fragen gestellt, dass vielleicht es dann auch so wird sein, dass er im Himmel ein paar Fragen an uns hat. Warum hast du mir nicht mehr vertraut? Warum hast du nicht mehr riskiert? Warum hast du so oft daran zweifelt, dass ich es gut meine? Warum bist du so beschäftigt damit, was andere von dir denken? Zum Beispiel, es gibt eine schöne Geschichte von einem Theologieprofessor, der seine Abschiedsvorlesung gehalten hat. Und er hat nochmal seine allerschönsten Gedanken präsentiert, fast eine ganze volle Stunde lang. Und nachher hat es Standing Ovations gegeben, die Leute haben Freude gehabt, ihn nochmal zu erleben. Und dann packt er seine Sachen in die Tasche und geht so zur Tür. Und als er im Türrahmen steht, dreht er sich unvermittelt nochmal um, schaut in die Leute hin und sagt, vergesst nie, Jesus ist die Frage auf all eure Antworten. Er hat schon richtig gehört. Jesus ist die Frage auf all eure Antworten. Und dann ist er verschwunden. Was hätte er mit dem wollen sagen? Vielleicht hätte er wollen sagen, denn wenn wir meinen, sei alles immer so klar, auch in unserem Glauben und über Gott, dann hat vielleicht Gott oder Jesus ein paar Fragen. Und er hinterfragt wieder unsere Antworten, weil es möglicherweise eben unsere Antworten sind und nicht seine. Jesus ist die Frage auf all deine Antworten. Ich weiss nicht, was dir denkt, wie oft dass Jesus Fragen gestellt hat. Also wir können jetzt hier noch ergänzen. Er stellt eben Fragen, die uns weiterbringen. Er will etwas auslösen mit diesen Fragen. Habt ihr eine Idee, also jetzt kann man ja einfach nur schätzen, oder? Ausser man hat es gezählt. Wie oft hat Jesus in den Evangelien Fragen gestellt? Also was wird uns überliefert? Das würdet ihr schätzen? Gehen wir mal kurz links und rechts. Was schätzt ihr so spontan, wie oft hat Jesus eine Frage gestellt nach den Evangelien? Ich kann es euch verraten. Es sind über 300. Über 300 Mal stellt Jesus eine Frage. Und man könnte zu jeder Frage eine Predigt halten. Also, es ist elend, sich hier einzuschränken auf zwei. Es gibt ja geschlossene Fragen und es gibt offene Fragen. Bei den geschlossenen Fragen gibt es eigentlich nur in der Regel eine mögliche Antwort. Wenn ich dich frage, wie alt bist du, Dario, dann gibt es darauf nur eine richtige Antwort. Alles andere ist falsch. Sehr geschlossen. Es gibt aber auch offene Fragen. Wenn ich zum Beispiel frage, was denkt ihr oder könntet ihr euch vorstellen, was Gott alles vor könnte haben mit so einem Neubau da in der Mino? Dann ist das eine offene Frage. Und es macht viele Türen auf. Es beflügelt unseren Glauben, hoffentlich, unsere Vorstellungskraft. Was könnte das bedeuten? Was wäre durch das möglich? Es gibt auch Fragen, die sind scheinbar offen, aber eigentlich sind sie geschlossen. Zum Beispiel, wenn eine von meinen Töchtern heimkommt, gestern so passiert, vom Posten. Dem sagt man auch heute shoppen. Und ihr ein neues Kleid anzieht, sich vor mir präsentiert und fragt, Papi, wie sehe ich aus? Das ist keine offene Frage. Die ist sehr geschlossen. Und als Vater überlegst du dir gut, ob du das als offene Frage verstehst oder als geschlossene. Denn eigentlich gibt es nur eine Antwort. Du siehst umwerfend aus. Aber muss es denn so eng sein? Aber das lasse ich dir sein. Aber die wirklich offenen Fragen, die lösen viel aus. Die führen unsere Gedanken auf neue Ebenen. Und solche Fragen hat Jesus viel gestellt. Sehr oft offene. Viele hat er gar nicht selber beantwortet oder auch gar nicht gewartet, bis eine Antwort kommt. Im Johannesevangelium, wo jetzt meine beiden Fragen rauskommen, stellt er 49 Fragen. Wenn man die Wiederholungen weglässt, sind es 46 Fragen. Und ich habe dann gedacht, ja, also ich kann nicht zu allen etwas sagen und jetzt könnte ich einfach die schönste aussuchen. Ich nehme doch einfach die erste und ich nehme die letzte. Und schau mal, was Jesus so mit mir macht, mit diesen beiden Fragen und was er dann auch mit euch macht. Also, da haben wir nochmal die erste Frage. Johannes der Täufer hat Jünger um sich geschart, hat sie auf Jesus vorbereitet. Und dann kommt der Tag, wo sie das Gefühl haben, es ist ein Transfer fällig von mir zu ihm. Und er weist auf Jesus, hey, das ist das Opferlamm von Gott. Durch den wird Gott etwas ganz Entscheidendes tun in seinem Volk. Und dann springen die ersten zwei ab und das ist auch das Ziel und sie gehen mit Jesus. Und Jesus sieht es und dann stellt er ihnen die Frage, was sucht ihr? Das ist übrigens das allererste Mal, wo Jesus redet im Johannesevangelium. Das ist das Erste, was er sagt. Es ist nicht eine gewichtige theologische Aussage über Gott und das Universum. Es ist eine ganz simple Frage. Was sucht ihr? Und eigentlich ist es auch darum eine lustige Frage, weil er die Antwort kennt. Kurz darauf haben im Kapitel 2 heißt es im Text, über die Menschen braucht ihm niemand etwas zu sagen, denn er kannte das menschliche Herz bis auf den Grund. Also er stellt eine Frage, die er die Antwort schon kennt. Aber er stellt sie nicht, weil er eine Antwort will, er stellt sie, weil er möchte, dass die Jünger die Frage für sich beantworten. Dass sie Klarheit finden. Was sucht ihr? Das ist die erste Frage. Ich glaube, Jesus fragt auch nach den Beweggründen von diesen zwei Männern. Einer heißt Andreas, der andere bleibt namenlos. Was sucht ihr? Was wollt ihr? Was wollt ihr von mir? Warum kommen ihr jetzt zu mir und sind ihr nicht beim Johannes? Was ist der Grund? Wir können vielleicht auch einfach so übersetzen, was erhoffst du dir von mir? Ein Vers weiter sieht man dann, dass die ganz hohe Meinung haben von Jesus. Sie nennen ihn Rabbi und drei Vers später nennen sie ihn Messias. Und wir können jetzt sagen, ja super, die haben so früh verstanden, wer Jesus ist. Wow, wie so schnell haben die es gecheckt. Aber wenn man dann die Geschichte weiterliest, merkt man, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Und wir können uns gar nicht vorstellen, was für eine himmelweite Diskrepanz bestanden hat zwischen dem, was die Männer und die meisten dort mal unter dem Messias verstanden haben und wer Jesus war. Das sind Welten. Die meisten aus dem jüdischen Volk, die haben sich einen starken Typ gewünscht. Einen, der aufräumt mit dieser Besetzungsmacht Rom. Einer, der so königlich daherkommt wie der David, der dem Land wieder Bedeutung und Geltung verschafft, dass alle anderen fürchten müssen und damit auch Gott fürchten müssen, der so ein Land, ein Volk so segnet. Das sind ihre Träume. Und wenn sie Messias sagen, dann spielen die Träume in ihrem Kopf. Dann läuft der Film Davids Reich. Dann läuft der Film Trümmer hauen eines Tages wieder ab, weil unser Herr ihnen die Stirn bietet. Und wir alle wissen, dass Jesus diese Träume allesamt zerschlägt. Ohne Wenn und Aber. Und darum die Frage, was sucht ihr? Stell dir mal vor, dass Jesus heute am Morgen vor dir steht. Ganz persönlich vor dir. Und dir in die Augen schaut und dir die gleiche Frage stellt. Was suchst du? Um was geht es dir? Vielleicht ganz allgemein in deinem Leben. Was suchst du in deinem Leben? Welche von deinen grossen Lebensfragen haben dich letzte Woche beschäftigt und umgetrieben? Welche Not vielleicht? Welche Sehnsucht? Und da könnte man in diese Frage hineinfragen, und was suchst du? Die vielleicht ehrlichste Antwort, so ganz allgemein auf unser Leben bezogen, auf die Frage, finden wir mindestens zu einem grossen Teil an drei Orten. Die ehrlichste Antwort auf die Frage in unserem Leben finden wir erstens in unserem Portemonnaie. Für was geben wir Geld aus? Die zweite ehrliche Antwort auf die Frage, die finden wir in unserer Agenda. Für was nimmst du dir Zeit oder eben nicht Zeit? Zeigt etwas von dem, wo du drauf aus bist. Und die dritte Antwort, wahrscheinlich die ehrlichste Antwort auf die Frage, finden wir in unseren stillen Gedanken. Das, wo unser Herz sich drum dreht. Was suchst du? Man könnte die Frage aber auch auf unseren Glauben beziehen. Man könnte sie ein bisschen zuspitzen und sagen, stell dir vor, Jesus fragt dich im Blick auf deinen Glauben, was suchst du bei mir? Was suchst du, wenn du meinen Namen anrufst? Wenn du Jesus sagst? Wenn du Gott sagst? Was suchst du, wenn du in Gottesdienst gehst? Also was sucht ihr heute da? Was suche ich da? Um was geht es dir, wenn du nicht mehr mitschaffst? Es gibt so viele Gründe, warum wir mit Jesus unterwegs sind. Es gibt gute, ehrliche, echte Gründe und Motive. Und es gibt auch immer fragwürdige Motive. Und jeder von uns ist, ob er das weiss oder nicht, immer ein Gemischtwarenladen. Es ist immer beides in uns. Und wir reden am liebsten über die guten, sind uns denen auch eher bewusst, als über die weniger guten Gründe. Was suchst du? Ich habe mich das auch selber gefragt, letzte Woche. Thomas, was suchst du eigentlich? Und was geht es dir in dieser Predigt? Sollen die Leute in einer Woche, wenn das alles vorbei ist, an dir studieren und an irgendwelchen originalen Sprüchen, die du gemacht hast? Sollen sie sich an das erinnern? Oder sollen sie sich an das erinnern, was du Jesus ihnen hast wollen, an dem 4. August sagen? Um was geht es dir? Das ist eine gute Frage. Auch wenn manchmal in unserem Leben etwas schief läuft, schwierig ist, dann haben wir ja im Blick auf unseren Glauben an Jesus oft eine ganz konkrete Erwartung. In einer Beziehungskrise in unserer Ehe. Wir erwarten von Gott, dass er so und so eingreift. Zum Beispiel meiner Frau endlich zeigt, wie verkehrt das ist, was sie sagt und macht. Oder wenn ein Kind seine Kurve nicht bringt, dann haben wir ganz bestimmt die Erwartung, was müsste geschehen, dass Gott für uns real ist. Wenn wir eine Krankheit haben, wenn es eine Krise gibt im Geschäft oder wenn es einen unerfüllten Lebenstraum gibt, dann können wir sehr konkret werden in unserem Gebet. Und in so einem Moment kann unser Problem so in Beschlag nehmen, dass sich unser Glaube auf die Erwartung reduziert, dass Jesus genau das tut, was wir da von ihm ersehnen und erhoffen und erwarten. So ähnlich wie die Jünger, die vom Messias etwas ganz Bestimmtes erwartet haben. Wir sind nicht anders, glaube ich. Und darum ist die Frage gut, was suchst du? Denn manchmal zeigt die Frage, dass es mir gar nicht so sehr um Jesus geht, sondern eher darum, dass er etwas tut, was ich schon lange gerne hätte. Aber vielleicht hat er das ja gar nicht vor. Genau das, was du erwartest, hat er vielleicht gar nicht vor. Etwas ganz anderes, vielleicht etwas Besseres, aber es fühlt sich für dich überhaupt nicht besser an. Das kannst du vielleicht erst in der Rückschau so sagen, dass das besser war. So, also, Jesus leuchtet mit dieser Frage schon ein bisschen im Hintergrund von unserem Leben. Und es ist interessant, wie dann die Geschichte weitergeht. Was sucht ihr, fragt er sie. Und dann sagt einer von diesen beiden oder sie zusammen, wo wohnst du, Rabbi? Ja, nie wird die Antwort. Aber er sagt, kommt, dann werdet ihr es sehen. So, also Jesus stellt nicht nur die Frage, fragt nicht nur nach dem Motiv, sondern er lenkt sie dann auch nicht mehr hin und sagt, kommt mit mir. Und ich zeige euch, wo ich bin. Und ihr werdet sehen, wer ich bin. Und ihr werdet sehen, was ich vorhabe mit euch. Also das kommt und ihr werdet es sehen, ist eine Einladung, sich auf Jesus einzulassen. Löst dich von deinen Erwartungen, lass dich auf mich ein, lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Es kann auch bedeuten für uns heute, lass ängstliche Kreise um deine momentanen Lebensumstände. Lass es los. Komm und du wirst sehen, dass ich ein guter Hirt bin, der einen Weg für dich hat. Komm und du wirst sehen, dass mir nichts unmöglich ist. Komm und du wirst sehen und du wirst Ruhe finden über deine unbeantworteten Fragen. Komm und du wirst sehen, dass es besser rauskommt, wenn du meinen Weg gehst, als wenn du versuchst, mich auf deinen Weg zu ziehen. Komm und gib mir deine Wünsche, gib mir deine Sorgen. Auf das hat zielt Jesus. Kommt mit. Lasst los, auch eure Erwartungen los. Kommt mit. Lasst euch überraschen. Es gibt ein Lied, ich darf euch bitten, schon mal vorzukommen. Das ist noch nicht das Ende der Predigt, leider. Sondern nur der erste Teil. Es gibt ein Lied, das sehr schön etwas ausdrückt von dem. Es ist auch so eine biblische Geschichte. Jesus, der auf dem Wasser läuft und dann im Petrus sagt, im Boot, der gerne möchte rauskommen, komm und du wirst sehen. So ähnlich, es ist ganz eine ähnliche Situation. Komm, probier's. Lass dich auf mich ein. Und das, was das Lied Oceans sagt, das könnte eine Antwort sein auf die Frage oder auf die Aufforderung, komm und du wirst sehen. Jetzt weiss ich nicht, ob du es nachher umstellen kannst auf das Lied und dann singen wir das. Die erste Strophe miteinander.
You called me out upon the waters, the great unknown, where fear may fail. And there I found you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. You called me out upon the waters, the great unknown, where fear may fail. And there I found you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine.
Vielmal. There I found you in the mystery. Wir könnten ja das auch so übersetzen. Im Unbekannten, was ich heute noch nicht weiss, wird er da sein. Also so kann ich meine Vorstellungen auch besser loslassen. Er wird da sein. So, jetzt noch kurz zu der zweiten Frage. Ist das nicht schnell gewesen? Wir gumpen 20 Kapitel. Das war am Anfang vom Jesusweg. Jetzt gehen wir am Schluss. Und ich kann euch jetzt schon sagen, die beiden Fragen, die erste und die letzte, das habe ich erst gestern gemerkt, die haben viel miteinander zu tun, obwohl sie ganz anders ist. Die Situation ist ganz anders. Die Passion ist vorbei, Petrus hat Jesus verleugnet, es hat ihm leid getan, Jesus geht den Jüngern nachher, geht an See, brötelt Fisch, versucht, die Gnade wieder aufzurichten, versucht, sie zu überzeugen, fragt dreimal, liebst du mich? Ich habe zuerst gemeint, das sei die letzte Frage im Johannesevangelium. Ah, es kommt noch eine. Aber die ist auch gut. Und dann redet Jesus mit dem Petrus über seinen Weg und er sagt, weißt du, es kommt ein Tag, da wirst nicht mehr du sagen, was durchgeht. Da wird ein anderer dich gürten. Und er wird dich noch einmal hinführen, wo du es nie gedacht hast, wo du auch gar nicht hast wollen hingehen. Und er denkt damit an sein Martyrium. Und nach dieser Szene kommt die, dass, wo Jesus mit dem Petrus redet, dreht er sich um und sieht den Johannes. Und als Petrus ihn sah, fragt er Jesus, Herr, was geschieht denn mit dem? Und Jesus antwortete, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Das ist eine super Frage. Jesus versucht gerade das Herz von dem Petrus wieder zu gewinnen. Und was macht er? Der lenkt ab. Der lenkt ab. Und beschäftigt sich nicht mit Jesus und mit sich selber, sondern mit Johannes. Und wenn man die Evangelien liest, dann weiß man ja, das Konkurrenzdenken unter den Jüngern hat es immer wieder gegeben. Wer von uns ist der Größte? Wer kann im Reich Gottes mal links und rechts hocken? Und übrigens, Jesus, wir haben einen gesehen, der hat sich um Menschen gekümmert, Dämonen austrieben und der gehört gar nicht zu uns. Wir haben ihm das Grad verboten. Also auch dort, sie sind mit anderen beschäftigt. Und jetzt hier der Petrus und der Johannes. Jesus hat ihm gar nicht so eine einfache Zukunftsperspektive gegeben. Und jetzt nimmt es natürlich Wunder, ja, und was ist denn mit dem da? Muss der auch ein bisschen unten durch, so wie ich? Und dann kommt die schöne Frage. Was geht es dich an? Man sagt ja manchmal, dass sie Krankheit von unserer Zeit, dass wir so fest mit uns selber beschäftigt sind. Mit unseren Selfies, mit unserem Körpergewicht, mit, ja, ganz verschieden, mit unserem Ruf, mit unserem Erfolg oder mit unseren Sorgen. Aber es gibt noch eine andere Krankheit, wenn man nämlich dauernd mit anderen beschäftigt ist. Das ist zwar manchmal scheiben interessant, aber oft ist die Wurzel genau die gleiche, wie wenn man nur mit sich selber beschäftigt ist. Man studiert nämlich an anderen um, ich weiß nicht, wie ihr es macht, und vergleicht dann. Denen ihre Kinder und meine Kinder. Dem sein Job und mein Job. Denen ihre Wohnung und meine Wohnung. Denen ihr Auto und mein Auto. dem sie Beliebtheitsstatus, ja, ihr kennt das. Es ist ein endloses Spiel, das wir Menschen spielen. Der René Girard war ein französischer Philosoph, Historiker, ist vor ein paar Jahren gestorben. Er hat gesagt, die Menschen in ihrer Essenz tun das ganze Leben lang, ihre Essenz, tun das ganze Leben lang eigentlich nichts anderes, als sich dauernd mit anderen vergleichen. Er sagt, das ist eigentlich die Essenz vom Menschen. Er vergleicht sich dauernd mit anderen. Und man sieht es an drei Sachen. Erstens, er sieht, dass es anderen ein bisschen besser geht und er beneidet sie um das. Den Neid. Oder er bewundert die Leute, vor allem wenn sie weit weg sind und es geht ihnen ein bisschen besser. Oder nur so einen YouTube-Kanal entfernt, so all die Influencers, die bewundert man, darum schaut man es, darum verpasst man keine Folge und man schminkt sich genauso wie sie, man leitet sich so an. Oder die Männer, weiß ich nicht, wenn genau so eine Töff wie wer auch immer. Das Bewundern und das Beneiden. Und wenn jemand mir etwas Böses antut, dann sinnen wir auf Vergeltung. Also bewundern, beneiden, auf Vergeltung aussehen, das läuft fast jeder Biografie immer wieder von neuem ab und zeigt, jawohl, das ist scheinbar die Lieblingsbeschäftigung vom Menschen, sich mit anderen zu beschäftigen. Und so macht es der Petrus auch. Der hier muss der ein bisschen unterdurchen. Der, den du lieb hast, oder er dich, ist ja irgendwie schon ein bisschen speziell, dass da einer so rausgehoben wird. Was immer genau das bedeutet. Und Jesus sagt, was geht das dich an? Warum beschäftigst du dich mit dem anderen? Bleib bei dir. Ich weiss nicht, über was dass du dich letzte Woche oder über wer du dich aufgeregt hast. Ob irgendein Präsident auf einem anderen Erdteil, es gibt da so ein paar. Es ist eigentlich egal, in welche Richtung man schaut, man findet einen. Oder vielleicht war es auch einfach der Nachbar. Oder jemand in der Gemeinde. Oder jemand an deinem Arbeitsplatz. Ich weiss nicht, wieso eure Tischgespräche sind daheim, wenn es gar nicht um euch selber geht. Man kann ja wunderbar ablenken vom eigenen Chaos daheim, indem man sich mit dem Chaos von anderen Menschen beschäftigt. Darum stirbt die Klatschpresse auch nicht aus. Und Jesus fragt, was geht es dich an? Was geht es dich an? Und er sagt dann noch etwas. Folge du mir nach. Folg du mir noch. Der andere kann dir gleich sein. Hör auf mit Vergleichen. Das eine ist wichtig, dass du mir nachher folgst. Und dass du auf meinen Weg schaust und nicht auf seinen. Folg mir nach. Lass bewundern sein, lass beneiden sein, lass vergleichen sein, lass die Vergeltung sein. Folg du mir nach. Und auf das kommt es an. Und schaut, jetzt schließt sich der Kreis. Die erste Frage war, was sucht ihr? Und Jesus sagt kurz darauf, aber kommt mit mir und lasst euch überraschen. Und da bei dieser letzten Frage, letztlich wieder die gleiche Aufforderung. Komm, folg mir nachher. Komm mit mir, mein Weg mit dir. Vergleich deinen Weg nicht mit anderen. Es macht dich entweder einbildet oder frustriert. Komm mit mir und vergleich nicht mit jemand anderem. Und das ist es. Das ist die ganz simple Botschaft. Ihr habt das wahrscheinlich noch gar nie gehört in eurem Leben. Nein, das ist ja die Essenz immer wieder vom Evangelium. Ich bin da, ich schenke mich dir, komm mit mir. Lass los, was um dich herum ist. Lass los, was in dir innen ist. Deine Vorstellungen, wie es soll sein, wie es nächste Woche soll sein, wie es in 5 Jahren soll sein. Gib es mir. Komm und du wirst sehen. Beschäftige dich nicht mit anderen, mit besseren, mit schöneren, mit reicheren. Folg mir nachher. Komm mit mir deinen Weg. Ich glaube, dass wir erst dann zur Ruhe kommen, wenn Jesus uns das schenkt, das doppelte Loslassen von unseren eigenen Vorstellungen und von unserem Vergleichen mit anderen. Ich glaube, dass wir erst dann zur Ruhe kommen. So, Herr Jesus Christus, sind wir da vor dir und einmal mehr sagst du zu jeder und zu jedem von uns, komm, komm mit mir. Lass dich überraschen. Du wirst sehen, was ich vorhabe. Vertrau mir. Ich bin da. Schau nicht links, schau nicht rechts. Ja, du sagst schon, wenn jemand Not hat, dann schau links, dann schau rechts. Aber nicht, wenn es ums Vergleichen geht. Was geht es dich an? Und so bringen wir unser Vergleichen dir. Mach uns frei davon. Und hilf uns, auf das zu schauen, was entscheidend ist, auf dich und unseren Weg mit dir zu gehen. Schenk dir Gnade heute Morgen uns allen. Amen.